You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Tag zusammen, da sind wir wieder mit dem 030 Booty Call und ich habe es geschafft, wieder ein ahnungsloses Opfer ins Chateau Caramel zu locken. Es hat wirklich sehr lange gedauert, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft. Die Rede ist natürlich von Gummy. Schön, dass du hier bist.
Hi, freut mich da zu sein. Alles fit?
Was ich total cool finde ist, wenn ich an unsere allererste Begegnung denke, die wir beide hatten, denke ich an das KitKat. Da hast du an der Tür gearbeitet.
Genau.
Und du hast da, glaube ich, als Türsteherperson gearbeitet.
Als Lektor, genau.
Genau. Und ich weiß auf jeden Fall noch, du bist da wirklich eine Erscheinung. Du hast eine krasse Frisur gehabt, du hattest damals extrem blonde Dreads, war das, glaube ich, oder Conros. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, sehr blond war. Und du hast auch einen blond gefärbten Bart gehabt und so.
Genau.
Und du bist sehr dark-skinned und es ist wirklich so, du bist wirklich eine Erscheinung auf jeden Fall. Deswegen finde ich es umso cooler, dass du jetzt hier bei mir auf der Couch sitzt und wir ein bisschen über Dating, Sex und alles drumherum quatschen können. Lass uns mal ganz am Anfang dein, ich sag jetzt mal, imaginäres Dating-Profil ausfüllen. Was würde da stehen? Also Gummy ist der Name.
Genau, Gummy ist mein Name. Ich bin 28 Jahre alt, geboren 98. Ich würde mich selber als heteroflexibel bezeichnen. Also ich habe so gehört, dass man das so sagt.
Okay, was genau bedeutet das flexibel bei dir?
Ich lutsche auch Schwänze.
Okay, und das heißt, es bleibt nur beim Lutschen oder würde es auch weitergehen, vielleicht sogar auch ins Dating oder ins Emotionalere?
Ja, ich würde auf jeden Fall auch ins Emotionalere gehen mit dem richtigen Mann oder der richtigen männlich gelesenen Person eher. Ist nur noch nicht passiert. Ich habe ein relativ schlechtes Männerbild, wie so viele von uns auch.
Ach echt? Erzähl, was ist da los?
Ja, also Männer enttäuschen oft.
Mhm.
Vor allem, wenn es um Vertrauen geht, wenn es um Versprechungen geht. Und ich bin da einfach sehr konkret und ja, meistens gebe ich Leuten so eine zweite Chance, aber keine dritte Chance. Und deswegen ist mittlerweile auch einfach mein Vertrauen in Männer sehr stark gebrochen.
Aber könnte nicht auch das vielleicht auch von einer Frau gebrochen werden?
Oh ja, ich habe auch ein sehr schlechtes Frauenbild, aber ein schlechtes Männerbild.
Du meinst, das ist ein schlechtes Menschenbild im Allgemeinen.
Ja, okay, ja, aber okay. Frauen haben einen höheren Stellenwert bei mir als Männer.
Okay, verstehe. Wie ist es bei dir datingtechnisch gerade aktuell?
Ich bin offen verlobt. Und ich sehe nebenbei auch noch eine andere Dame. Also ich habe gerade zwei PartnerInnen.
Mhm.
Ja.
Okay, das hört sich doch spannend an. Du hast gerade gesagt, dass du verlobt bist. Seit wann bist du es und wer hat gefragt?
Ich bin seit einem Dreivierteljahr verlobt. Meine Verlobte hat tatsächlich mich gefragt. Sie hat mich an einem Abend einfach, ist ziemlich interessant, wir kennen uns seit 5,5 Jahren und sie ist meine allerbeste Freundin. Ich finde bei mir ihren Halt. Und sie hat dann eines Abends vor einem Dreivierteljahr einfach zu mir gesagt, hey, ich wollte eigentlich nie heiraten, aber ich habe jetzt heute so ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, wenn ich jemanden heiraten würde, dann eigentlich niemanden außer dich.
Oh Mann, ey, das ist richtig süß. Okay, wie hast du reagiert?
Ich habe mich auf jeden Fall im Grund und Boden gefreut. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und ja, bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach Sinn macht, wenn wir beide heiraten. Also wir haben sozusagen per se nie gedatet, richtig, sondern sind direkt von besten Freunden zu verlobt gegangen und ja, wollen jetzt auch so schnell wie möglich heiraten.
Eigentlich. Also wirklich von 0 auf 100,
ja.
Okay. Und war das bei dir schon immer so, dass du, ich sag jetzt mal, oder ich würde jetzt zumindest uns jetzt einfach mal unterstellen, dass Monogamie jetzt nicht das große Thema ist, weil du gerade ja auch gesagt hast, dass du ja auch noch nebenher parallel auch noch datest. War das schon immer bei dir so oder ist das erst so in Berlin dazu gekommen?
Also es gibt zwar nur einen Gummy, aber Monogamie ist trotzdem nicht so mein Ding.
Da habe ich mich gerade fast beim Getränk verschluckt, so den kannte ich noch nicht und der kam wirklich unerhofft.
ja, genau. Ich hatte schon monogame Beziehungen, die ersten paar Beziehungen, die ich bis jetzt hatte, waren schon monogam, aber mir ist schnell aufgefallen, dass ich mich in monogamen Beziehungen einfach nie richtig wohl gefühlt habe.
Mhm.
War halt einfach nicht das Richtige für mich. Ich habe in monogamen Beziehungen bis jetzt immer relativ schnell Selbsthass entwickelt und mir selber Vorwürfe gemacht, weil ich halt immer noch das Bedürfnis hatte oder andere Bedürfnisse hatte, wegen denen ich mir dann Schuldgefühle eingeredet habe, was jetzt eigentlich nicht wirklich nötig war, aber damals war mir Polygamie nie überhaupt ein Begriff.
Und hatten da deine Partnerin Verständnis für?
Ich habe nicht mit ihnen darüber geredet.
Okay.
Vor allem, weil ich damals den Begriff noch gar nicht kannte. Ich wusste, ich habe einfach gedacht, mit mir wäre was falsch. Bis dann vor 2, 3 Beziehungen ich das erste Mal eine offene Beziehung geführt habe, bei der ich tatsächlich auch treu in Anführungszeichen geblieben bin. Mhm. Also ich hatte keine anderen Partner, aber einfach nur, dass die Beziehung offen war, hat sich für mich schon mal besser angefühlt.
Also einfach zu wissen, was du könntest, wenn du wollen würdest.
Genau, meine Freundin hatte noch ihre F+ von vor der Beziehung, es war auch ein Kumpel von mir und ich habe mich einfach nur gefreut, dass sie in guten Händen war, wenn ich nicht da war. Das war halt auch eine Fernbeziehung.
Mhm. Okay, warte ganz kurz. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass deine Ex-Freundin, Ex-Partnerin was mit einem Kumpel von dir hatte?
Einen Kumpel von ihr, der auch ein Kumpel von mir war.
Okay.
Also sie,
okay.
Sie kannte ihn auch schon länger als mich und die haben schon gebumst, bevor wir uns überhaupt kannten. Und ich habe ihn dann kennengelernt, dann sind wir beide zusammengekommen und ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Sinn dahinter gesehen, warum die jetzt aufhören sollten zu bumsen, nur weil wir zusammen sind.
Hm, okay, verstehe. Ja. War Eifersucht nie ein Thema bei dir?
Nicht in körperlichem Sinne, nee.
Okay.
Wenn dann eher, wenn es ums Emotionale geht, da würde ich eher eifersüchtig werden, glaube ich.
Okay, das hört sich voll spannend an. Ihr hört gerade vielleicht im Hintergrund diese Töne, dieses... Ja, das ist mein Hund, der gerade hier, jetzt wo wir hier am Aufnehmen sind, auf die Idee gekommen ist, dass er spielen möchte und sich gerade immer, aua, in meinem Finger verbeißt.
So.
Weißt du, sonst ist es immer hier so wirklich todesgechillt, aber sobald hier irgendwie Besuch oder eine Podcast-Aufzeichnung ist, bricht ja immer die Anarchie aus. Und jetzt ist gerade so ein Moment. Aber dann können wir auf jeden Fall trotzdem die Gunst der Stunde nutzen, um über dein Gastgetränk zu sprechen. Das hätten wir eigentlich schon am Anfang gleich machen müssen. Was trinken wir?
Wir trinken Gin Tonic.
Mhm. Ist das so ein Dating-Drink bei dir?
Es ist der Longdrink, den ich normalerweise trinke, weil mir einfach keine anderen einfallen.
Okay.
aber ist auch generell einfach ein guter Drink, finde ich. Gegen Gin Tonics kann man eigentlich nichts sagen, finde ich.
Magst du die denn tendenziell eher stärker oder?
Ja, wenn ich trinke, dann normalerweise schon ordentliche Mischen. Mhm. Also die sollen ja auch was bewirken.
Yeah.
Ich trinke ja für die Prozente und nicht für den Genuss.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir ein gutes Mittelmaß getroffen hier, oder? Bei
ja,
dem Mix hier.
Genau.
Dann lass uns mal kurz anstoßen.
Cheers.
Cheers. Du bist jetzt seit ein paar Jahren in Berlin. Was würdest du sagen? So, du kommst, du hast in Bayern gewohnt, hast du mir erzählt.
Ja, leider.
Wie hat sich dein Dating bzw. Beziehungsleben, Sexleben, wie auch immer, verändert, seit du in Berlin bist?
Genau, ich bin vor 6 Jahren nach Berlin gezogen. Ich würde eigentlich eher sagen, dass mein Dating- und Sexleben auch eher in Berlin richtig angefangen hat. Jetzt nicht streng genommen in der Pandemie, aber ich bin ja in der Pandemie hochgezogen. Und ja, Bayern ist ja eher konservativ und hat auch sehr viele, sehr starke rassistische Tendenzen, also meiner Erfahrung nach. Und als strammer Schwarzhäutiger...
Das habe ich auch noch nie gehört, aber ja.
Als strammer Schwarzhäutiger war, strammer Dunkelhäutiger, war ich nicht sehr begehrt in Bayern.
Mhm.
In Berlin umso
mehr. Das ist
jetzt
anders so, ne?
Ja.
Okay, jetzt ist es ja so, dass du ja, ich sag jetzt mal, dein Sexualleben, ich sag noch definierter auslebst als viele andere Menschen. Du schlägst daraus ja teilweise auch Kapital.
Genau.
Wie genau sieht das aus?
Also ich habe in der Pandemie angefangen mit meinem OnlyFans, weil ich meinen Beruf als Barkeeper verloren habe. Und in Berlin angekommen, wurde ich dann dadurch halt auch Erotikmodel und dann auch Stripper.
Mhm.
Ja, und habe dann auch angefangen, Pornos zu drehen. Also durch Pornografie erzeuge ich zum Beispiel auch Gewinn. Und all diese Sachen helfen natürlich auch, begehrter zu sein.
Mhm. Würdest du sagen, dass die tendenziell eher feministischere Ansätze haben oder ist das dann doch eher so dieses 0800?
Nee, nicht 0800, aber auch nicht 0815. Ich habe ja schon mit Firmen gedreht, aber das, was ich am meisten mache, eigentlich sind Amateur-Pornos mit anderen Pornodarstellern, die ich, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt feministisch sagen, aber auch nicht antifeministisch. Sie sind halt authentisch.
Mhm.
Wenn man das als feministisch bezeichnen möchte, finde ich das auch voll okay. Aber wir drehen halt einfach sehr authentische Filme. Wir kennen uns untereinander. Man merkt in den Filmen auf jeden Fall, dass wir uns kennen, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir auch wirklich Freude daran empfinden, miteinander zu verkehren.
Mhm. Aber wie ist es dazu gekommen? Dass, ich meine, ich sag mal so, es ist jetzt nicht für alle Leute naheliegend zu sagen, so, huch, es ist Corona, es ist Pandemie und huch, warum nicht OnlyFans so und huch, einfach mal Amateur-Pornos gedreht. So.
Ich glaube, bei mir ist es dazu gekommen, dadurch, dass ich früher und auch teils immer noch ein sehr schlechtes Selbstbild habe, körperlich. Und ich dann in der Pandemie dazu gekommen bin, einfach mal anzufangen, deswegen meinen Körper zu fotografieren. Das dann auch, weil ich Bestätigung gebraucht habe, teilweise online gepostet habe und dann halt auch wirklich sehr viel positive Rückmeldung gekriegt habe. Wodurch ich mir dann irgendwann mal gedacht habe, okay, scheiß drauf, dann mache ich auch mal, ich versuche mal mit OnlyFans und guck mal, was ich damit reißen kann. Also eigentlich kam das bei mir aus einer Unsicherheit heraus.
Okay, und wie ist es weitergegangen dann?
Mein Schwanz kam auf jeden Fall gut an. Und ja, dann hatte ich halt eine Zeit lang OnlyFans, was dann aber auch sehr toxisch für mich geworden ist, weil OnlyFans da einfach keine gute Plattform ist.
Nee? Weil man hört ja mal eigentlich sonst nur Loblieder so von den ganz, meistens von den Creatorinnen. Aber wie gesagt, kommt natürlich auch sicherlich drauf an, mit wem man spricht, so, ne?
Ja, und also ich meine OnlyFans generell, ich glaube, der Großteil von Menschen, die OnlyFans besitzen, machen weniger als 100 Euro im Monat damit.
Mhm.
Also es, wenn du jetzt nicht wirklich ein riesiger Creator bist, dann schlägst du damit keinen Riesenprofit, extra denn du steckst unverhältnismäßig viel Arbeit in dein Profil rein. Und das war halt der Teil, der für mich toxisch geworden ist, weil ich habe mir mega viel Arbeit gemacht und einfach nicht genug Profit rausgeschlagen. Aber habe dann immer noch weiter für meine OnlyFans geworben, obwohl ich dann weniger Arbeit reingesteckt habe. Und in Berlin angekommen dann, habe ich angefangen, im KitKat zu feiern, wo ich dann auch viel schnell andere Sexworker, aber auch Leute, die halt in dem Kink-Bereich aktiv sind, kennengelernt habe und auch angesprochen wurde, ob ich mal Interesse hatte zu modeln, also Erotikmodel und sowas zu machen. Und ja, ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich werde bezahlt.
Let's do it, okay.
Let's go. Genau.
Okay, aber würdest du sagen, dass du Filme und OnlyFans, ich sag jetzt mal in erster Linie wegen Geld machst, oder ist es, weil du schon sagen würdest, dass da in dir schon, ich sag jetzt mal zu einem gewissen Punkt auch so ein kleiner Exhibitionist schlummert?
Ich würde sagen, aus beiden Gründen auf jeden Fall. Anfangs eher wegen dem Exhibitionistischen, einfach nur damit ich etwas hatte für meinen Selbstwert, glaube ich. Weil ich mich früher auch über sowas, über meine Sexualität definiert habe und mir selber auch Wert gegeben habe. Was Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so ist. Aber ich habe das gebraucht, früher auf jeden Fall gesehen zu werden. Und ja, das Geld hat auf jeden Fall nicht gestört dabei.
Ja, okay. War ein positiver Nebeneffekt, sagst du, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich das Geld eigentlich mehr gebraucht hätte zu der Zeit als das Selbstbild.
Verstehe. Okay, aber was du mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt hattest, war, dass es nicht nur bei, ich sag jetzt mal, Sexwork online geblieben ist, sondern du hast es dann auch quasi, ich sag jetzt mal, you took it to the streets.
Ja.
Wobei vermute ich nicht wortwörtlich, aber im Sinne von, es ist dann offline auch passiert, ja, dass du
Streets were calling.
dass du Sex für Geld hattest mit Personen. Genau. Magst du darüber was erzählen?
Ja, mein erstes Full-Service-Arrangement war tatsächlich mit einer anderen Sexworkerin und ihrem Partner, der ein Transmann war, aber ein bisschen Traumata hatte, wenn es ums Blasen ging. Und ich wurde dafür angeheuert, dass ich einfach, nicht so wie die anderen Männer vor mir, einfach mir von dem Transboy dann einen blasen lasse und einfach währenddessen nett bin und nicht Sachen sage wie, nein, du machst das falsch und so, mehr Spucke, tiefer, schneller. Ja.
Ach so, also dieser erniedrigende Part auf jeden Fall, dass das nicht stattfindet.
Genau, okay. Das einfach nur, das war jetzt eher so, also Sexwork ist generell auch Sexual Healing in vielerlei Hinsicht und das war auf jeden Fall ein Sexual Healing Booking, das ich gemacht habe.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass es für dich auch irgendwie eine heilende Funktion hatte?
Nö.
Okay. Für dich nicht, aber für die Person, die es gebucht hat.
Eine finanziell heilende.
Okay. Ein Energienausgleich, der halt ein paar hundert Euro gekostet hat. Okay, verstehe. Genau. Und du hast das dann ein, zwei Mal gemacht und gesagt, it's not for me, oder hast du das eine Zeit lang verfolgt? Oder?
Jetzt nicht unbedingt verfolgt, aber es ist immer noch genauso, wie es damals war. Wenn mal so ein Gig vorbeikommt, dann nehme ich ihn gerne. Geld ist Geld.
Geld ist Geld. Aber sind die Clients dann tendenziell eher männlich, weiblich, alles?
Es sind meistens eher Männer oder Paare.
Mhm.
Genau.
Okay, und hast du auch schon mal so eine seltsame Situation gehabt, wo du dachtest, so, meine Fresse, was ist hier los?
Also seltsame Interaktion schon so oft, aber jetzt nicht unbedingt bei einem Booking, das zustande gekommen ist, sondern bei Leuten, die versucht haben zu booken und wo es dann nicht zustande gekommen ist, gerade weil sie einfach unangenehm sind oder mir das Ganze nicht ganz koscher vorkam.
Hast du das Gefühl, dass da dann auch zu einem gewissen Punkt auch so eine Fetischisierung irgendwie mit reinspielt?
Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass alles, was mit Sex zu tun hat, in gewissermaßen eine Fetischisierung ist. Also ob man jetzt von Frauen redet oder von Männern mit kleinen Fenzen, großen Fenzen, egal welcher Körperbau, egal welche Hautfarbe. Grundsätzlich glaube ich, dass es immer eine Form der Fetischisierung ist, egal ob jetzt Geld mit eine Rolle spielt oder nicht.
Okay. Und wie ist es beim Dating jetzt im Allgemeinen, wenn wir jetzt wirklich von einem privaten Dating sprechen? Wie erlebst du das da?
Puh, ja, ich meine.
Aber du hast ja gerade auch gesagt vorhin so, dass es hier in Berlin ein totaler Gegensatz war zu, ja, was du in Bayern erlebt hast.
Genau. Also ich meine, allein schon, dass ich jetzt eine breite, schwarze Person bin, das ist schon ein sehr weit verbreitetes Fetisch. Und was mich auf jeden Fall daran stört, was ich gemerkt habe bei manchen Leuten, ist, dass sie mich eher für meinen Phänotyp möchten als für das, was ich als Person verkörpere. Und wenn ich das bemerke, dann bin ich auf jeden Fall schon mal ganz schnell aus der Nummer raus.
Mhm.
Weil mir ist wichtig, obwohl ich mich auch so online zeige, ist mir sehr wichtig, dass ich als Mensch gewollt werde und nicht einfach nur als, ja, als Label.
Mhm. Hast du noch schon so Situationen noch beendet, so, wo du gesagt hast, so, hey, ich habe das Gefühl, hier geht es gerade in eine ganz falsche Richtung?
Ja, ganz schnell.
Also ja?
Immer, wenn ich das Gefühl habe, dass man mich nicht für mich möchte, sondern einfach nur wegen meinem Aussehen oder was man aus mir rauskriegen kann, weil da ich ja auch an vielen Türen gearbeitet habe in Berlin, wollen viele auch einfach nur die Benefits, die ich als Türsteher oder Selekteur ihnen bringen kann. Wenn ich merke, dass es darauf hinausläuft, dann bin ich immer direkt weg.
Ich finde es sowieso so wild. Ich kenne es halt selber so aus dem DJ-Live, dass es halt wirklich Leute gibt, die mit dir halt wirklich die ganze Zeit flirten, um halt irgendwie Gästeliste oder irgendwas zu bekommen. Und du merkst dann aber auch mal ganz schnell so bei bestimmten Leuten, was Sache ist. Und du merkst aber halt auch, dass es Leute gibt, die halt denken, dass sie das voll smooth machen, dass du nicht merkst, dass sie sich hier gerade so halb selber für so eine, ja, Gästeliste, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen prostituieren, aber im Sinne von,
ja,
dass sie halt dann wirklich irgendwie denken, dass sie dir da jetzt irgendwie was vormachen und du merkst das nicht so, ne?
Ja, und das ist echt traurig. Also es macht das Dating auf jeden Fall sehr viel schwerer. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen auch mal einen kleinen Flirt auf einer Afterparty. Sie hat mir einen geblasen, wir haben rumgemacht, wir hätten fast gebumst. Ich hatte eigentlich sehr schöne Zeit mit ihr. Wir haben Kontakte ausgetauscht und die nächste Nachricht, die ich von ihr kriege, eine Woche später, ohne überhaupt ein Hallo, wie geht's dir, was auch immer war, kann ich Gästeliste haben für da und da. Da kam ich mir natürlich schon wieder richtig verarscht vor.
Ich meine, sie hat geblasen, hey.
Ich meine, ich gebe ihr auch Gästeliste, weil sie hat geblasen, aber... Aber nur dieses eine Mal und wir werden uns wahrscheinlich nicht nochmal sehen.
Ja, ich meine, das ist halt mal so ein bisschen, was ich persönlich mal ein bisschen schade finde, irgendwie, ja, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie...
Du connectest mit jemandem,
ja,
du hast echt eine gute Zeit und dann wirst du einfach enttäuscht.
Mhm.
Das ist halt traurig.
Ich höre das auch ganz oft zum Beispiel von DJ-Kollegen oder auch von Drag Queens oder Leuten, die irgendwo arbeiten, in irgendwelchen Funktionen die Türen öffnen können, dass sie dann teilweise auch gar nicht mehr sagen beim Daten, was sie eigentlich machen, weil sie halt einfach das ausschließen möchten.
Aber ich rede gar nicht darüber, wenn es ums Daten geht. Also zwangsläufig wissen es halt viele Leute. Ich mache halt eine relativ große Party im KitKat und auch viele Leute kennen mich einfach darüber. Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich eher, also würde ich eigentlich gar nicht überhaupt die Clubnamen, wo ich arbeite, erwähnen oder generell, dass ich im Nachtleben arbeite, sondern würde eher sagen, dass ich jetzt Pornos drehe oder dass ich Audio-Pornos recorde oder so.
Audio-Pornos, ist das dann so ASMR-mäßig?
Ja.
Oder eher so hörspielmäßig?
Hörspielmäßig eher, also ich arbeite für Fantasy.
Du hast auch eine krasse Stimme, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, so, ne?
Ja, dankeschön.
Hallo. Aber,
hallo, alles fett.
Okay, also ist es dann so, dass die Skripte von dir kommen oder liest du die vor oder wie läuft das?
Die Skripte werden mir gestellt von Fantasy und ich lese die einfach vor.
Mhm. Ist das für dich dann einfach so ein stumpfes Arbeiten oder fühlst du dabei auch was?
Also eine Latte kommt ab und zu mal schon hoch, aber eigentlich eher stumpfes Arbeiten. Skripte sind nicht so gut.
Ich habe es noch nie gehört, deswegen, I don't know.
Ich hole das Beste raus auf jeden Fall.
Okay. Okay, dann lass uns doch mal, wo wir gerade schon angefangen haben, über das Berliner Nachtleben zu sprechen. Gibt es eine Erfahrung, wo du irgendwie Sex im Club hattest oder irgendwas hattest, wo du irgendwie denkst, so meine Fresse, das ist genau das, was Leute sich denken, wenn sie an Berliner Nachtleben denken?
Von welcher möchtest du hören?
Aber von allen, von den Besten.
Boah,
du weißt ja, wir lieben Juicy Stories hier.
Puh, ja, da gibt's einige tatsächlich. Ich weiß nicht, was jetzt die interessanteste war. Also meistens sind es einfach irgendwelche Flirte, die nicht warten konnten. Mhm. Ja, man tanzt auf der Tanzfläche, man flirtet ein bisschen. Man geht natürlich nicht zusammen auf Toilette, weil das wäre illegal.
Ist das so?
Hab ich gehört.
Ja, okay. Okay.
Und ja, dann gibt's in manchen Ecken halt ein paar gepolsterte Bereiche, auf die man dann andere Leute hinzieht und der Rest...
Andere Leute, also nicht die Person, sondern andere Leute. Ach ja?
Nein, die Person.
Okay.
Ja, manchmal kommt man einfach nicht um diese gepolsterten Bereiche herum und man muss seinen Trieb mal kurz dort ausleben.
Okay, weil ich habe gerade schon gedacht, das geht woanders jetzt hin, so, ne, was du gerade gesagt hast. Weil
manchmal kommen auch andere Leute dazu, man kennt ja viele Leute in der Szene. Wenn die einen da sehen, dann sagt man so, oh hi, ja, wie geht's? Cool, dich hier zu sehen.
Es gibt auch Gästeliste. Nein. Bist du grundsätzlich jemand, der insgesamt gerne auf Kinky-Partys geht oder vielleicht sogar nur auf Kinky-Partys feiern geht? Oder gehst du auch, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, in üblichen Clubs feiern?
Tatsächlich gehe ich fast gar nicht mehr feiern, weil die Arbeit im Nachtleben mir das ein bisschen kaputt gemacht habe. Wenn, dann schon eher auf Kinky-Partys, weil ich die Outfits da gerne trage. Also es war schon am Anfang so, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe es einfach geliebt, wie man sich da frei ausleben kann in dem, was man trägt. Und also das liegt mir auf jeden Fall mehr, aber eigentlich auch gerne normal.
Wobei ich sagen muss, also ich höre, was du sagst gerade so, ne? Ich mag die Idee so, dass man quasi kinky feiern geht und sich dementsprechend stylt. Aber auf der anderen Seite finde ich halt immer so ein bisschen, was mich so ein bisschen stresst bei sowas ist immer, diese Unwissenheit, dass du nicht weißt, dass das, was du dir zu Hause in deinem Kämmerchen vom Spiegel oder wo auch immer überlegst oder zurechtlegst, gut genug ist, als dass es in der Tür ankommt. Was ich meine, weil es gibt ja wirklich Leute, die denken so, damn, was ich anhabe, ist so sexy, und die Leute, die dann quasi die Kontrolle machen, so, boah, was ist das denn? Gehst du zum Sport oder was los, ne?
Also ich persönlich, wenn ich mir sowas, solche Outfits ansehe, ich finde, es sollte auf jeden Fall authentisch sein, es sollte auf jeden Fall duschrein. Und solange es das tut und jetzt kein kompletter Reinfall ist, würde ich jetzt auch Leuten auch nicht sagen, dass sie deswegen nicht reinkommen dürfen. Es muss jetzt auch nicht das allerbeste Outfit sein, also es sollte einfach, ja, dich verkörpern und trotzdem auch auf die Party passen. Und ja, es kann halt auch sein, dass das, was dich verkörpert, nicht auf die Party passt, aber in dem Fall ist das eventuell auch einfach nicht deine Party und du hast dann vielleicht woanders mehr Spaß.
Aber hast du vielleicht einen Tipp für Leute, die gerade zuhören und denken so, hey, das ist ein konstruktiver Podcast, hier werden auch immer so Dinge mitgegeben, die nützlich sind für den Alltag oder fürs Bett oder für was auch immer. Gibt es irgendwas, was du quasi Leuten mit in die Hand geben kannst, was man irgendwie, wenn man mal an der Tür steht für eine kinky Party, was man vielleicht irgendwie im Vorfeld wissen könnte, wissen sollte, auf was man sich da vielleicht vorbereiten soll? Vielleicht gerade sogar die zum ersten Mal das machen, die jetzt gerade irgendwie zuhören und sagen so, hey, ist irgendwie voll lustig, was sie gerade erzählen, die beiden.
Ja, ich bin eigentlich nicht so der größte Fan davon, Tipps zu geben, denn ich finde, die Leute sollten schon selber darauf kommen, wie sie sich, also es ist kein Kunstwerk, in den Club reinzukommen, wenn man die richtige Person dafür ist, aber vor allem, wenn man, wenn ich jetzt hier groß Tipps geben würde und die dann eventuell bei den falschen Leuten landen würden,
ich meine keine Cheatcodes, ich meine wirklich nur im Sinne von, was du Leuten in die Hand geben würdest, so, ne?
Ja, stellt euch nicht so an. Wird schon.
Okay, aber würdest du sagen, grundsätzlich so auch farbige Sachen können cool sein?
Ja, auf jeden Fall, bitte farbige Sachen. Ich finde Schwarz total langweilig, auch wenn es ab und zu mal gut kommt. Ich habe mich so satt gesehen am Schwarz. Lebt euch vor allem mit den Farben aus. Pastellfarben, knallige Farben, Glitzer, was auch immer. Macht, holt was aus euren Outfits raus.
Und wie wichtig ist es, dass die Schuhe zum Outfit passen?
Boah, es kommt drauf an, welche King-Veranstaltung.
Wenn wir jetzt nicht von der Sneaker-Party sprechen.
Ich finde es selber schon sehr wichtig. Ich finde, die Schuhe machen oft auch das Outfit. Deswegen habe ich auch angefangen, mir interessantere Schuhe zu kaufen. Ich finde, selbst Sneaker können was hermachen, wenn sie farblich abgestimmt sind und wenn sie sauber sind. Und vor allem, wenn man jetzt auf so einen kinky Rave geht, wo man wirklich vorhat, wirklich zu tanzen, dann müssen es jetzt auch nicht Cowboy-Stiefel werden, weißt du? die schauen zwar vielleicht gut aus, aber auf Dauer sind die unangenehm. Ich rede aus, ich spreche aus
eigener Erfahrung, ja. Okay. Ich habe gerade überlegt, ich habe mir mit ihm, glaube ich, noch nie Cowboy-Stiefel angehabt oder von Namen gesehen.
Ja, ich schon.
Okay. Was ich halt auch zu wild finde, apropos so Stiefel und so Schuhe und sowas, ne, diese Doc Martens, die wir alle anhaben, wie maximal unbequem können die sein?
Tatsächlich fand ich meine, ich hatte die Doc Martens.
Aber vielleicht auch, weil ich die neu hatte, I don't know.
Ja, wenn sie neu sind, dann sind sie unangenehm.
Ich habe die einmal angehabt und danach nie wieder. Die stehen jetzt immer noch hier im Schrank.
Ja, das ist der Fehler. Ja. Die müssen eingelaufen werden.
Okay, lass uns auf unseren Fuckboy des Tages zu sprechen kommen. Das ist der interaktive Part hier bei uns im Podcast, wo ihr zu Hause zu Wort kommen könnt, wo ihr wirklich mit uns eure schönsten, eure verrücktesten, eure sexiesten oder vielleicht auch eure abtörendsten Datingsgeschichten teilen könnt und wir quatschen darüber. Schickt am besten dafür eine Nachricht bei Instagram. Das hat übrigens auch Dwayne aus Mitte gemacht. Bitteschön.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Ja, wir waren ja in der großen Freiheit. Da habe ich halt gemerkt, wie da so ein Typi war, der mich schon die ganze Zeit irgendwie beobachtet hatte. Ich hatte ja Geburtstag, stand in der Gruppe und irgendwann waren wir dann auf der Tanzfläche, standen im Kreis. Der Typ kam dann immer näher. Irgendwann stand er dann hinter mir und hat mich angesprochen. Der kam mir so in Smalltalk und dann gefragt, wie er heißen. Irgendwann hat er mir halt gemeint, ich rieche gut. Da habe ich ihm halt ein Kompliment zurückgemacht, weil er auch halt wirklich stark Parfüm. Und es ist so, kommt gar nicht so oft vor. Ist mir aufgefallen, dass Leute irgendwie gut riechen. Vor allem in der Nacht. Nee, und irgendwann hat er mich halt gefragt, so, welche Position ich bin. Und ich war dann so, ja, ich bin ja passiv und du? Und daraufhin meinte er nur, dass er hetero ist. Und dann meinte ich so, ja, okay. Fand es ein bisschen weird, weil er mich halt wirklich den ganzen Abend angelächelt hat, immer näher kam. Aber halt im selben Moment hat er einfach mal angefangen, mit seiner Hand meinen Arsch entlang zu gehen. Also hat mich von hinten komplett angepackt, ist dann immer tiefer gegangen, weiter hoch. Und ich stand halt legit mit meinen ganzen Freunden da, weil wir ja einen Geburtstag gefeiert haben. Und ich meinte dann zu meinen Freunden, ja, okay, ich habe schon gecheckt, dass es so Anzeichen sind. Und in der großen Freiheit sind ja die ganzen Darkrooms. Und meinte dann so, okay, ich glaube, ich gehe mal kurz rüber. Bin dann mit denen in den Darkroom rein. Er hat sich dann da an die Wand gestellt und wir haben angefangen, so ein bisschen rumzumachen. Irgendwann ist er dann runter und wollte meinen blasen. Und dann dachte ich mir so, okay, why not, ne? Meine Hosen waren ja eh schon offen, waren schon am Betatschen. Da hat er angefangen, irgendwann hat er mich auch runtergedrückt, da bin ich runtergegangen. Und dann an der Wand fängt er sich an umzudrehen, wollte sich den Bumse. Und ich war erstmal so ein bisschen verwirrt darüber, weil ich dachte so, die Turns würden andersrum verlaufen. Und hat aber voll drauf bestanden. Da war ich so, ja okay, einen Moment, ne? Weil ich bumse nicht ohne Gummi oder vor allem nicht mit einem Fremden. Meinte ich so, ich habe aber welche dabei, sind alle in meiner Tasche. Dann meinte er dann so, nee, er ist sauber, ich kann ruhig machen. Und ich war dann so, nee, mache ich halt for real nicht. Also auch schon aus gesundheitlichen Gründen nicht. Wollte ich halt nicht. Bin dann kurz raus, bin an meine Tasche gegangen, habe die ganzen Sachen rausgeholt. Hab nebenbei auch meinen ganzen Schmuck und sowas abgesetzt, weil ich war halt irgendwie gar nicht drauf vorbereitet. Hätte ich auch gar nicht gedacht an meinem Geburtstag, da irgendwas zu starten. Bin dann zurück und der Raum war davon mal besetzt. Da sind wir halt in eine andere Kabine gegangen, die etwas offener war. Wollten da wieder loslegen und dann kommt da meine halbe Geburtstagsgruppe durch den Raum, weil die alle die Toiletten gesucht haben. Und du hörst nur, wie die alle meinen Namen rufen und mich begrüßen. Was für uns so ein bisschen der Moodkiller war, dass wir dann halt so waren, ja okay, wir gehen jetzt wieder in eine andere Kabine. Man dann da in dieser Kabine mit diesem Andreaskreuz, hat die zugeschlossen, hat sich dann da halt also festgehalten, dreht sich um, wollte, dass ich den da wieder von hinten durchnehme, haben angefangen. Aber ich war da zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so hart, weil mein Mut halt einfach kaputt war. Es war auf einmal so, keine Ahnung, 7 Leute von mir vorbeilaufen, mich rufen, mich begrüßen, obwohl ich da so halb im Akt war. Und dachte mir so, okay, dann hat er sich auch wieder umgedreht, sollte ihn wieder einblasen. Und er ist halt nach 2 Sekunden gekommen. Also direkt abgespritzt und war dann fertig und fängt an, sich wieder anzuziehen. Ich gehe dann hoch, will mich auch anziehen. Und dann meinte er so, ja, das war leider schnell. Tschüss. Und ich bin so heavy. Und er so, ja, du musst raus. Und ich so, ja, okay, bye. Ne? Kurse kaum oben gehabt und der war schon wieder weg. Und es war irgendwie so voll, also wirklich voll der Flop. Was irgendwie auch gar nicht mehr so schön war. Also es hat anfangs Spaß gemacht, bis zum Moment halt, als die ganzen Leute vorbeikamen. Dass er halt so schnell abgespritzt hatte. Hätte ich auch nicht erwartet. Und da war er halt auch nicht mehr in der Bar. Also der ist dann auch danach direkt gegangen. Ja, das war die Feier.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Okay, was denkst du, wenn du das hörst? Ich musste bei dem einen gerade denken, als sie gesagt hat, ich muss raus. Kennst du dieses Meme? Ich muss hier raus.
Ja, Happy Birthday auf jeden Fall. Ja. Er hat wohl gekriegt, was er wollte und musste dann auf jeden Fall los.
Ja. Aber was denkst du so?
Das war wohl nicht nur hetero, sondern heteroflexibel.
Mhm. Sehr flexibel.
Sehr, sehr stark flexibel.
Und ich finde es gut, dass du auf jeden Fall dabei geblieben bist, Kondome zu benutzen.
Ja, auf jeden Fall.
Da sollte man sich auf jeden Fall nicht von anderen Leuten irgendwas einreden lassen. Ganz egal, wie geil die Situation ist, wenn du das nicht möchtest. Applaus davor.
Genau.
Deswegen, das finden wir auf jeden Fall ganz großartig hier. Aber was du sagst? Nicht ohne Gabi?
You stronger than me, habe ich gesagt. Aber auch nur ein Scherz.
Ich dachte gerade, du gesagt hast, irgendwie nicht ohne Gabi.
Nicht ohne Gabi. Auch sehr stark. Nee, ich bestehe auch immer auf Kondome, es sei denn, wir sind beide getestet.
Okay, ist bleibt kein Thema bei dir?
Nee, ich lasse mich regelmäßig testen wegen meinen Filmen immer und schlaf auch nur ohne Kondom mit Partnern, wo ich mir da die Tests vorzeigen lasse.
Achso, okay, weil genau. Du kannst ja auch also PrEP nehmen, mhm. Und dann wirst du ja auch engmaschig getestet, ja. Und hast dann auch keine Möglichkeit.
Das macht ein Kollege von mir, aber ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt und bleib erstmal beim Testen.
Okay, das ist großartig. Dann ist das auch geklärt. Und wie stehst du denn allgemein zu Darkrooms?
Darkrooms, in der Theorie geil, in der Praxis relativ nervig, finde ich, weil sehr viele Männer da rumwandern, die Boundaries nicht so ganz verstehen. Also ich war schon mit einer Freundin und einem Kumpel in einem Darkroom, haben einen Dreier geschoben und da kommt ein Typ ihr auf 10 Zentimeter mit dem Gesicht an ihr Gesicht ran und fragt, oh, darf ich mitmachen? Und sie sagt, nein. 2 Minuten später ist er wieder da, fragt nochmal aus derselben Entfernung, darf ich mitmachen? Nein. Da Props an sie übrigens, weil sie hat ihn einfach weggetreten. Aber ja, solche Situationen killen halt den Mut und den Vibe. Es sind, du musst halt Leuten alle 5 Sekunden sagen, dass sie wegbleiben sollen und sie checken es halt einfach nicht.
Aber hast du schon mal die Situation gehabt, dass du irgendwo warst und dann auch gefragt hast, ob du mitmachen darfst?
Nee, ich lass mich, wenn dann irgendwie in den Darkroom reinziehen.
Okay.
Ja.
Aber du gehst ja nicht selber auf Wanderschaft?
Nee. Das okay. Finde ich auch. Also ich finde das lame. Wenn, dann würde ich schon mit einer Person dahin gehen, also oder eine Person suchen und dann zusammen in den Darkroom gehen. Aber ich würde jetzt nicht alleine in den Darkroom gehen und fragen, ob ich irgendwo mitmachen darf. Das ist auf jeden Fall nicht mein Vibe.
Mm. Und du hast es ja gerade auch vorhin schon gesagt, vorhin, dass du heteroflexibel bist. Also was heißt, dass du auch schon mal Sex mit Typen hattest. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, das überhaupt rauszufinden? Weil es ist ja für viele Leute nicht unbedingt naheliegender Gedanke.
Also ich habe schon immer mit Männern rumgemacht. Ja, das war für mich irgendwie nie eine Frage, ob man das tut oder nicht.
Mhm.
Aber ich war immer gehemmt, irgendwie mehr als das zu machen. Ich glaube, es hat auch bei den Pornos angefangen. Ich einfach angefangen habe zu blasen. Fand ich geil.
Okay. Okay.
Fand ich gut. Letztens habe ich mir auch das erste Mal die Kehle ficken lassen.
Ich musste gerade kurz überlegen, was du damit meinst.
Also wenn man so auf dem Bett liegt und den Kopf nach unten hängen lässt, so dass die Kehle öffnet und dann eine andere Person mit einem Penis. Yeah.
Ich hab's dann doch schon verstanden, weil ich gerade so, hä? Ich dachte irgendwie, dass es immer so zusammenhängt irgendwie. So, weiß ich meine?
So die Kehle ficken lassen ist...
Irgendwie schon, aber du hast recht. Du hast recht. Ich war jetzt gerade einfach ein bisschen überfordert mit der Situation. Geil. Okay. Und wie sieht's bei dir aus, Dating-Apps? Ist das ein Thema bei dir?
Puh, war es eine Zeit lang eher ein Thema, das ich hasse.
Warum?
Weil ich Dating-Apps einfach jedes Mal, also ich habe zweimal im Jahr ungefähr einen schwachen Moment, wo ich mir ein paar Dating-Apps wieder runterlasse, mir ein Profil erstelle und dann ganz schnell wieder merke, wie sehr ich es hasse. Einfach nur, weil ich Menschen so oberflächlich bewerten muss von Bildern und irgendwie einem Witz in der Bio oder was auch immer. Und du kriegst halt einfach über eine Dating-App nicht die Energie eines Menschen nimmst du mit und kannst dich gerne, also musst dich halt von dem überzeugen, was du siehst, und was du siehst, ist nicht viel.
Mhm.
Und generell bin ich auch einfach kein Fan davon, ja, einfach so oberflächliche Entscheidungen über Menschen zu treffen. Und wenn man dann die Menschen trifft, sind sie meistens eh komplett anders als das, was man gesehen hat auf der App. Und ja, ich bin da kein Fan von. Ich mag das einfach nicht. Das fühlt sich für mich nicht authentisch an. Das mag ich nicht.
Mhm. Also ich höre da auf jeden Fall auch raus, oder ich meine es jedenfalls rauszuhören, dass du optisch gar nicht so ein Typ hast. Ist das richtig?
Nee, gar nicht. Bei mir ist einfach eher, ob es vibet oder nicht, ob wir uns gut verstehen. Ob es eine nette Person ist, eine Person, vor der ich Respekt habe, also einfach nur vor deren Werten in dem Sinne, ob die respektabel sind und einfach Körpergefühl, ob ob da eine Bindung ist und die kriegst du halt einfach nicht durch den Screen.
Aber bist du dann jemand, der dann vor Ort Leute anspricht oder lässt du dich lieber ansprechen?
Auf gar keinen Fall. Ich spreche mit keinem Menschen.
Okay.
Ich verlasse auch nicht selten das Haus.
Oh, come on.
Allerhöchstens zum Arbeiten.
Na, aber sag mal ernsthaft, wie ist das? Wie kommen bei dir denn Gespräche zustande? Du bist nicht auf Apps.
Ich werde oft angesprochen tatsächlich.
Okay.
Wenn ich draußen bin. Also allein schon wegen meiner Position werde ich viel angesprochen. Von den Leuten bleibe ich eher fern.
Also meinst du Leute, die dich ansprechen, weil sie dich von der Tür im Club kennen?
Ja.
Sind so, hey, bist du es? Kenne ich dich aus der Clubtür von XY?
Ja, und es ist das Ding so, wenn Leute mich wegen so etwas ansprechen, dann ist oft auch schon so ein Machtgefälle.
Aber sind das so Sachen so wie, du Arsch hast mich nicht reingelassen oder danke, dass du mich reingelassen hast? Oder was,
beides.
Also was würdest du sagen, was ist so die Top 3 der Sachen, die Menschen sagen zu dir, wenn sie dich jetzt mit so einem Club-Kontext ansprechen?
Ja, entweder danke, dass du mich reingelassen hast, dann du hast mich da nicht reingelassen und was kann ich machen, damit du mich reinlässt?
Also angenommen, du würdest jetzt hier bei mir rauslaufen, es würden irgendwie meine Nachbarn kommen, das wäre dann sowas, was sie sagen würden oder das wäre dann so Situation, meinst du?
Ja, dann ist meistens eher sowas wie, oh, ey, du warst doch da und da an der Tür, ja, danke, war eine sehr schöne Party, das höre ich am meisten.
Okay.
Ja, aber sonst ist halt auch oft einfach das, es ist ja nur ein sehr kurzer Moment, den die Leute mich an der Tür wahrnehmen und dann gehen sie in den Club rein und haben da ihre 8-9 Stunden Rave, Party, was auch immer. Also ich bin nur ein sehr kleiner Teil von deren Nacht. Deswegen
aber ein entscheidender.
Ja, ja.
Das heißt, unter Umständen, wenn du halt Nein sagst, kann es halt heißen, dann dass man halt dann mit unverrichteten Dingen nach Hause geht. So.
Genau. Aber also deswegen nehmen die Leute, die ich abweise, oft sehr viel mehr von mir mit, als die Leute, die ich reinlasse. Aber die Leute, die ich reinlasse, da brauchen meistens auch erst ein bisschen, bis sie realisieren, dass ich die Person an der Tür war. Mhm. Wenn wir zum Beispiel nochmal in Kontakt treten. Und wenn das dann der Fall ist, dann tritt, wie gesagt, dieses Machtgefälle auf, was ich einfach nicht mag, denn ich kommuniziere einfach sehr gerne mit Leuten auf Augenhöhe. Und wenn das nicht möglich ist, dann weiß ich generell auch nicht, wie ich mich selber verhalten soll. Und wie ein normaler Mensch rüberkommen.
Okay, aber wie bist du dazu gekommen, mit an der Tür zu arbeiten eigentlich?
Ich wurde tatsächlich einfach gefragt,
okay,
ob ich das mal ausprobieren möchte. Mein erster Job an der Tür war tatsächlich im Bootshaus in Köln. Da hatte ich bei meinem anderen Job ein Wochenende frei, das allererste Mal, und wurde dann von einem Kollegen von mir gefragt, ob ich einspringen kann für jemanden, der in Köln krank geworden ist, und war dann am nächsten Tag auch schon auf Weg nach Köln, um dort zweite Einlasskontrolle für eine Kink-Party zu machen.
Mhm.
Hat sich herausgestellt, dass ich ziemlich gut darin war. Und dann, ich glaube, ein Jahr später wurde ich für die Vorplayern gefragt.
Das ist eine Party im KitKat.
Genau.
Muss man vielleicht noch so als Kontext sagen für die Leute, die noch nie im KitKat feiern waren oder den Club nicht kennen.
Genau.
Jetzt arbeitest du ja auch regelmäßig im KitKat auch an der Tür, richtig?
Genau, jeden ersten Freitag im Monat immer für die Vorplay. Und dann aber auch fürs KitKat außerhalb vom KitKat in Köln und Karlsruhe immer.
Ah, okay. Also die machen immer so Touren quasi?
Genau, KitKat on Tour basically.
Okay, cool. Lass uns über abgefahrene Dates sprechen. Was war so dein krassestes Date, was du je erlebt hattest?
Mein krassestes Date, was ich je erlebt habe. Da muss ich kurz nachdenken. Ich war auf vielen unangenehmen Dates.
Oh Gott, Heidi, wir lieben Cringe.
Ja. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals hatte, war in München noch mit 17. Das war ein Love-Woo-Date.
Hast du eine App auch, ne?
Ja.
Okay.
Bei Gott.
Bei Gott sogar eine App.
Das war, ich lag verkatert noch in meinem Bett und habe dieses Profil von der Dame auf Lovu gefunden. Die hatte nur ein paar sehr, sehr stark verfilterte und verformende Bilder auf dem Profil und ich war sehr naiv und fand den halben Selfie, den sie drauf hatte, auch sehr annehmbar.
Mhm.
Und wir haben direkt geschrieben und eigentlich auch relativ gut geschrieben, weswegen ich mir dann gedacht habe, fuck it, warum nicht? Sie hat mich auf den Geburtstag eingeladen von ihrer Freundin am selben Abend noch und ich bin, ja, mitgekommen. Wir haben gesagt, wir treffen uns erstmal, ich glaube, 2,5 Stunden bevor die feiern gehen, bei einem U-Bahnhof und quatschen ein bisschen, trinken ein bisschen, lernen uns ein bisschen kennen. Und sie war erstmal, ich glaube, eine halbe Stunde zu spät.
Lieben wir. Aber es ist so Berlin, ne?
Ah, nee, das war auch in München.
Achso, okay. Aber es ist trotzdem so Berlin.
Ja. Dann bin ich oben an der U-Bahn-Station ein bisschen rumgelaufen. Sie hat gesagt, sie ist da. Ich hab mich umgeguckt, ich hab sie nicht gesehen, zum Verrecken nicht, denn ich konnte sie auch nicht erkennen.
Oh. Okay, und dann?
Ja, sie hat mich dann angesprochen und gefragt, ob ich ihr Typ von Lovu bin und ich war so, du bist das, ja?
Hm. Und?
Denn,
Du hättest sie nicht erkannt?
Ich hab sie nicht erkannt, weil, also, ich hab ja nichts gegen, gegen Gewicht auf den Hüften oder sonst irgendetwas, aber ich habe ein Problem damit, wenn man mir nicht ehrlich sagt, wer man ist. Hm. Also wenn man jetzt irgendwie versucht, auf den Bildern zu lügen oder so, und das hat sie halt auf jeden Fall gemacht, weil ich konnte sie zum Verrecken nicht erkennen. Also sie sah bestimmt dreimal so schwer aus wie auf ihren Bildern. Und wie gesagt, ich will Gewicht nicht schämen. Ich habe wirklich kein Problem damit. Aber das hat mich einfach sehr überrascht. Und abgesehen davon hatte sie auch gefühlt dreimal weniger Haare auf dem Kopf, wie es auf den Bildern aussah. Und das hat mich natürlich erstmal geschockt. Aber ich habe mir gedacht, okay, scheiß drauf. Wir hatten ja ein gutes Gespräch. Vielleicht ist es, vielleicht wird der Abend ja trotzdem noch gut. Und dann haben wir uns runtergesetzt in der U-Bahn, weil es war ziemlich kalt draußen, es hat geschneit. Und wir haben versucht, einfach ein Gespräch zu führen. Wir haben versucht zu reden. Also im Grunde genommen eher sie, weil sie angefangen hat, einen Monolog zu führen.
Oh Gott, lieben wir.
Ja, es hat angefangen damit, wie sie an Neujahr versucht hat, sich selber umzubringen.
Oh Gott, gleich Oversharing.
Das war ihr erstes Thema. Dann hat sie angefangen, darüber zu reden, wie sehr sie ja schwarze Männer liebt. Und dass sie hofft, dass wenn wir jetzt gleich in den Club gehen, dass sie noch einen anderen schwarzen Mann findet, damit wir zusammen einen Dreier schieben können.
Oh.
Mind you, ich habe bis dahin noch nicht sehr viel gesagt. Ja.
Aber man wusstest du dann schon, mit wem du zu tun hast?
Ja. Das Gespräch ging noch eineinhalb Stunden so weiter. Ich habe, glaube ich, zwei Sätze rausgekriegt in der Zeit. Dann kamen ihre Freunde an, die mich nicht wirklich viel beachtet haben. Also halt wirklich gar nicht, haben mich einfach nur ignoriert. Wir sind in den Club reingegangen und ich wusste schon, ich muss ganz schnell aus dieser Situation raus. So habe ich zwei Minuten mit ihr getanzt, habe dann gesagt, ich muss auf Toilette.
Und dann bist du abgehauen?
Nee, ich habe mich erstmal 10 Minuten auf Toilette versteckt.
Ja. Yeah.
Und wollte dann abhauen, habe dann die Tür aufgemacht. Sie hat die 10 Minuten vor der Tür auf mich gewartet.
Oh. Sounds like trust issues.
Ja.
Ja. Okay.
Dann wusste ich auf jeden Fall, dass ich ganz schnell los muss.
Mhm.
Und habe ihr gesagt, ich würde gerne, ich muss kurz Kippen kaufen gehen.
Das ist der Klassiker, so, ne? Das sagen ja auch irgendwelche Familienväter und tauchen dann nie wieder auf.
Genau, jetzt weiß ich auch warum. Es funktioniert. Ja, sie wollte erstmal mitkommen, um Zigaretten zu kaufen. Ich habe gesagt, nee, alles gut, ich schaffe das alleine. Ich bin nur 2 Minuten weg, ich bin gleich wieder da. Der Automat ist hier direkt vor der Tür. Bin dann ganz gechillt mit meinem Meisterschauspiel Richtung Ausgang gegangen. Und sobald ich draußen war, ich sag's, ich bin noch nie so schnell gelaufen. Ich bin gesprintet.
Ja.
Also ich war wirklich Usain Bolt. Ich war out of there. Es war wow.
Ist es das erste Mal, dass du in einem Date weggelaufen bist?
Das erste und letzte Mal.
Okay.
Aber ich habe mich auch wirklich einfach so unwohl in dieser Situation gefühlt.
Mhm.
Ich habe sie auch direkt einfach überall geblockt und ja, das war es dann auch von der Geschichte. So.
Falls sie gerade zuhören sollte, liebe Grüße. Ich hab das ja einmal gemacht, dass ich bei einem Date war mit so einem Typen, der hat mich damals im Berghain abgeschleppt. So.
Mhm.
Und ich weiß noch, das war so, ich war maximal wasted auf jeden Fall. So, ne? Und er hat dann irgendwie am nächsten Morgen irgendwie gekocht und noch Freunde eingeladen. Und ich hatte aber so, ja, aber ich hatte keinen Bock irgendwie, weil ich ja total fertig war, so irgendwie ja. Das eine Auge hing hier, die Backe hing da unten, keine Ahnung, so, ne, kennst du ja, wenn du total fertig bist, so, dass dann da irgendwie noch Leute kommen und du dann da irgendwie noch so als die Beute von gestern Nacht irgendwie präsentiert wirst.
Das muss auch nicht sein.
Also ich war dann so, sorry, echt nicht, und er ist dann duschen gewesen, seine Freunde waren in der Küche und ich habe mich aus der Tür geschlichen. Und immer, wenn ich ihn sehe, hält er mir das vor, hält er mir das vor. Mir tut es auch ein bisschen leid, was ich meine, aber so. Ich war damals so null in dem Mut dafür einfach so, ne, weil es war auch so.
Man auch eigentlich abklären.
Weil es der Punkt auch gewesen, so, es wäre halt cool gewesen, wenn er gesagt hätte, so, hey, es kommen gleich Freunde von mir. Wenn du gehen möchtest, ist jetzt die Chance dafür. Mhm. 5 Minuten kommen die so. Aber dass sie dann gleich in der Wohnung stehen und du dann so vor vollrechtete Tatsache gestellt wirst, dass du halt einfach quasi in diese Situation reinkatapultiert wirst. War halt einfach nicht cool, so, weißt du, vor allem, das waren auch Leute, die ich kannte, so, irgendwie, und du weißt ja, wie das dann so ist, irgendwie, wenn dann Leute kennen und dann wissen so, oh mein Gott, ihr hattet irgendwas und dies und das, ich weiß, es muss nicht so kindisch, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kindisch, aber es war einfach null das, was ich in dem Moment gefühlt habe,
ja,
so, ne?
Und das sollte auch eigentlich respektiert werden oder zumindest abgeklärt werden.
Ja, deswegen so, ich bin ja nicht so eine, deswegen.
Man kennt.
Okay,
ja, Shoutout an Martha, wie bummst du momentan? Süße Kleine.
Sorry, was? Was? Keine Namen hier im Podcast.
Okay, ja. Shoutout an M.
M. aus B.
Ein Punkt aus B will bumsen momentan. Stabile Möse, süßes Lächeln.
Oh mein Gott, ich höre hier so
viel. Ich viel gutes, interessanten Shit zu erzählen. Immer schön, dich zu sehen. Ich hoffe, sie uns bald wieder. Liebe geht raus.
Vielleicht kann ich hier noch irgendwie so romantische Musik runterlegen oder sowas, ne? So das romantische 030, Mutikor Telegram, so, ne? Okay. Oh. Was wir im Podcast ja auch immer lieben, sind Sex-Fails, Unfälle, lustige Lach- und Kackgeschichten. Was kannst du mit uns teilen?
Darf ich Drogen erwähnen?
Alles, was du möchtest, aber keine Namen.
Thema Ketamin. Ja, ich war auch vor ein paar Monaten auf einer Afterparty. Da war eine Freundin, die ich schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hatte. Sie ist nach München gezogen, aus Berlin tatsächlich, um dort zu arbeiten. Sie lebt mittlerweile ziemlich ruhig, aber sie war halt wieder aus München, aus Berlin und hat den ganzen Müll ja auch ziemlich vermisst da unten. Demnach hat sie gemeint, sie wollte mir ein verspätetes Geburtstagsgeschenk geben. Es war einen Monat nach meinem Geburtstag. Nur waren wir, bis ich gerafft hatte, dass sie mich bumsen wollte, zu meinem Geburtstag, so schlimm verketert, dass als ich sie mich dann zum Bett gezogen hat, ich wirklich kaum noch ihre Genitalien getroffen habe mit meiner Hand. Wir haben versucht rumzumachen, wir haben die Lippen haben alles getroffen, außer die Lippen. Bis wir dann nach 10 Minuten gemeint haben, einfach angefangen haben zu lachen und gemeint haben, so, ey, lass das heute vielleicht einfach lassen. Es wird so nichts.
Das ist schon ein bisschen witzig.
Das war übel witzig. Ich finde es schön, dass wir so eine gute Freundschaft haben, dass wir das einfach belächelt haben und jetzt nicht irgendwie uns schlechte Gedanken oder schlechtes Gewissen darüber gemacht haben. Mhm. Aber es war auf jeden Fall witzig.
Was ich aber auch voll krass finde ist, und das hast du jetzt ja gerade schon gesagt und vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet, dass du Sex mit deinen FreundInnen hast.
Ja,
mit. Und das ist für dich kein Widerspruch?
Nö.
Okay.
Also ich schlafe nicht mit all meinen FreundInnen. Es gibt FreundInnen, zu denen ich mich sexuell hingezogen fühle, aber es gibt auch welche, zu denen ich mich nicht hingezogen fühle, wo es halt einfach eine Bindung auf einer anderen Ebene ist. Mhm. Also für mich gibt es halt generell einfach viele verschiedene Bindungen, die ich zu vielen verschiedenen Menschen habe und die ich auf verschiedene Arten und Weisen pflege.
Okay, aber gibt es Dinge, die du mit FreundInnen nicht machen würdest?
Kinder.
Ja, ich sag mal so, bei mir würde es halt einfach auch gar nicht so weit kommen, weil ich halt mit meinen FreundInnen einfach keinen Sex habe, so, ne?
Ja.
Weil für mich ist das irgendwie so, ab dem Moment, wo wir irgendwie Freunde sind bist du irgendwie so gefriendzoned irgendwie so, weißt du, ich meine? Ich würde maximal mit denen kuscheln, aber Hände über den Bauchnabel.
Nö, sehe ich nicht.
Nee? Siehst du nicht? Okay.
Also nicht mit allen. Es gibt einfach, es ist auch nicht der Großteil von meinen Freunden, mit denen ich jetzt sexuell aktiv bin. Es ist wirklich eine Handvoll, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 12, 3 Dutzend. Stopp.
Eigentlich alle, ne? Eigentlich alle.
Sagen wir ein Viertel. Ein Viertel.
Okay. Aber hast du deswegen noch nie Drama gehabt irgendwie in deinem Freundeskreis?
Nö.
Okay.
Ich kommuniziere auch immer alles.
Es scheint bei dir wirklich super unkompliziert zu laufen, was das angeht, so, ne? Weil immer, wenn ich irgendwie mitbekomme bei irgendwelchen Leuten, dass die was mit ihren Freunden, Freundinnen, wie auch immer haben, es endet immer in irgendeinem Chaos.
Also ich sage auch immer von Anfang an, was Sache ist, was man jetzt aus mir rausholen kann. Und wenn ich irgendwie merke, dass es sich irgendwie für kompliziert, dann sage ich dann auch, ey, ich check gerade, dass ich glaube, wir jetzt für das, was du erwartest, nicht die Kapazität haben. Deswegen würde ich es lieber einfach lassen. Lass uns lieber Freunde sein oder was auch immer. Oder lass uns halt den Sexualitätsparts aus der Freundschaft rauslassen. Ich glaube, das ist gesünder. Und die Leute wissen es meistens auch einfach zu schätzen, dass ich dann diesen Ansatz bringe. Und wenn nicht, dann bye. Nee, aber ich erwarte schon mal von meinen Freunden ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz und auch, dass sie wissen, was für sich selber gesund ist und was nicht. Und wenn sie das nicht mit an den Tisch bringen können, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht viel mit denen anzufangen.
Hast du es eigentlich schon mal gehabt, und jetzt springe ich hier gerade wieder im Thema, dass du auf einem Date warst und dir die Person irgendwie leid getan hat?
Weil ich auf dem Date war?
Unter anderem. Nein, also weil mir fällt jetzt gerade eine Sache ein und vielleicht hast du auch so eine ähnliche Sache erlebt. Und zwar, ich war vor ein paar Monaten mit so einem Dude auf einem Date und das war halt ein bisschen wild, weil er war halt viel, viel jünger als ich, so, ne? Mhm. eigentlich überhaupt nicht meins, aber ich war so, okay, let's do it, weil er war cute. Und der Part, warum er mir leid getan hat, war nicht das Alter, nicht ich und auch nicht sonst was, sondern was er mir erzählt hat. Weil er hat sich halt voll gefreut, dass wir auf ein Date waren und so und war dann so ganz aufgeregt und meinte so, ach übrigens, ich habe Epilepsie und das ist mein Pen, mit dem du mich spritzen musst, wenn ich einen epileptischen Anfall haben sollte. Und dann meinte ich so, erstmal danke, dass du mir das erzählst, aber ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, so im Sinne von, boah, was passiert, wenn das jetzt wirklich passiert? Also im Sinne von, schaffe ich das dann? Kann ich dich dann wirklich retten? Kriege ich die stabile Seitenlage hin? Im Zweifelsfall so. Und dann hat er halt dann sich bedankt, dass ich irgendwie so cool reagiert habe. Und das fand ich so krass, was mir leid getan hat, weil er nämlich meinte, dass er auf einem Date war mit einem Typen, hätte einen epileptischen Anfall gehabt und dann meinte der Typ dann einfach nur irgendwie, als er dann wieder zu sich gekommen ist, so, bist du jetzt fertig, können wir jetzt Sex haben? Und das hat mir halt extrem leid getan. Ey, ich dachte so, rude. Und der hat scheinbar voll viele solche Situationen gehabt, wo ich dachte so, Alter,
das geht nicht klar.
Das ist maximal problematic so. Holy ne?
shit.
Und dann aber auch, was ich halt auch irgendwie so süß fand, war, weil er dann halt noch so im Gespräch versucht hat, so seine Vorzüge rauszuarbeiten und meinte so, ja, ich habe jetzt irgendwie durch meine Epilepsie einen Behindertenausweis und du kannst dann mit mir irgendwie umsonst mit ins Kino kommen als Dings und ich war dann so.
Das tut mir voll leid.
Das hat mir total leid getan, weil ich dachte so, du, ich würde auch Geld dafür bezahlen, mit ins Kino zu gehen oder im Sinne von, was ich damit sagen möchte ist, also wenn ich mit dir Zeit verbringen möchte, dann mache ich das so wie mit allen anderen Menschen auch und dann zahle ich für meine eigenen Sachen so und ich brauche keine Vorzüge. Aber alleine schon, dass du das so betonst, irgendwie fand ich irgendwie, das hat mir halt irgendwie voll, es hat mir wirklich wehgetan, ehrlich zu sein, weil ich wirklich dachte so, krass, was du alles erlebt hast und krass, dass du halt denkst, dass
du dich beweisen musst,
dass ich das brauche irgendwie, um mit dir Zeit zu verbringen, so einfach so, ne?
Es zeugt halt davon, dass er durch die Aktion von anderen Leuten gelernt hat, dass er das halt einfach machen muss.
Voll.
Auch extra Pluspunkte aufweisen muss, um liebenswürdig zu sein und das ist halt extrem traurig.
Ja, aber das hast du so schon mal erlebt irgendwie, dass du irgendwie wegen irgendetwas, was jemand dir irgendwie bei einem Date erzählt hat, irgendwie Mitleid hattest?
Stimmt, aber mir fällt jetzt gerade keine Situation wirklich ein, die jetzt ausschlaggebend ist oder das zum Beispiel toppen würde, was du gerade erzählt hast oder damit mithalten könnte. Ja, mir tun die Leute generell leid, wenn sie mit mir auf ein Date gehen müssen.
Ach echt?
Nein.
Aber mal ganz ehrlich, was würdest du auf einem Date mit jemandem machen? Also im Sinne von so angenommen, du und, keine Ahnung, Person XY verabredet euch für ein Date. Was würdest du vorschlagen?
Mein letztes Date war zusammen Sushi essen gehen am See und einfach ein nettes Gespräch führen. Solche Dates sind mir auf jeden Fall am liebsten, wo man einfach sich ein bisschen kennenlernt und ein bisschen Bindung schafft. Einfach reden, den Vibe abchecken, auf Augenhöhe auf jeden Fall.
Okay. Und gibt es irgendwelche Date-Vorschläge, die du absagen würdest, weil du einfach hart keinen Bock auf sowas hast? Aber Leute machen sowas gerne. Du hast ja gerade gesagt, Sushi essen gehen.
Ja, aber wir waren am See.
Okay.
Also jetzt, ich will jetzt von so Restaurant essen gehen.
Das würdest du nicht machen?
Nee, mag ich gar nicht.
Warum?
Weil ich will doch reden, nicht essen.
Weil du was?
Ich will was, ich will reden, nicht essen. Ich will nicht so die ganze Zeit so einen vollen Mund haben und irgendwie so auf unangenehm gegenüber sitzen, so.
Ja, aber beim Sushi habt ihr doch auch gegessen.
Ja, aber wir saßen dabei am See, nebeneinander, nicht gegenüber.
Ach so, aber du kannst dich ja auch nicht in die Person setzen.
Ja, aber.
Und dann schaut ihr euch zusammen das Aquarium an.
Aber nee, so wie ich mir das vorstelle, gefällt mir das irgendwie nicht.
Okay, verstehe. Und was würdest du sonst nicht machen?
Kino.
Kennst du das? Diesen Klassiker, und das habe ich auch schon gemacht, als ich so 14, 15 war, dass du dann so gehst. Und dann wird dir so, machst du dann so, nimmst du all deinen Mut zusammen und machst dann, legst dann den Arm so um die andere Person rum. Mhm. So ist original mein erstes Date gelaufen.
No.
Und in Filmen sehe ich das halt auch immer und denke mir so, ja, I can relate, das war ich auch mal so mit 15.
Oh Mann.
Du nie?
Nee, habe ich Gott sei Dank noch nie gemacht. Ich hatte auch noch nie ein Kino-Date.
Nein?
Nee, will ich auch gar nicht. Ich stelle es mir nicht gut vor.
Hm.
Ich meine, man kann nicht wirklich reden, oder?
Aber man kann dann nachher ja über das Gesehene reden.
Ich könnte auch generell einfach 2,5 Stunden vorher anfangen, mit der Person zu reden.
Okay. Ich sehe schon, im Kino werden wir dich nicht treffen auf einem Date, okay.
Nee.
Was würdest du noch ablehnen? Wie stehst du zu feiern beim ersten Date? Würdest du mit jemandem in den Club gehen?
Ja, schon, aber dafür, da kann es halt leicht passieren, dass man sich verliert.
Mhm.
Also ich mir auf jeden Fall, weil ich bin halt schon so ein bisschen kleiner Flummi im Club und lande dann irgendwie überall und hab irgendwo meine Sidequests und ja,
okay.
man kann mich schnell verlieren.
Okay, that's not it.
Nee, wäre schon witzig, aber...
Okay.
Aber eher für mich.
So hört sich's an auf jeden Fall. Dann eine Frage, die ich immer gerne den Leuten am Ende des Podcasts stelle. Was wünschst du dir für dein Dating-Game hier in Berlin?
Nee, tatsächlich mehr Konsistenz, ist das richtige Wort. Also generell einfach nur, dass Leute sich ein bisschen, dass Leute mit mehr
verbindlicher?
Ja, verbindlicher daten. Also es ist wirklich krass, wie oft Dates abgesagt werden in letzter Minute und wie viele Leute ohne Intention daten. Und das finde ich schade, weil ich bin schon eigentlich eher eine Person, die mit Intention datet, auch wenn es sich gerade nicht so anhört.
Ich wollte gerade sagen, nein. Aber du hast es ja gerade auch gesagt, so mit mehr Verbindlichkeit. Ich frage mich auch immer so, wann sind wir hier in Berlin und vielleicht auch so überall auf der Welt so emotional unavailable fuck boys und fuck girls und fuck Personen geworden?
Ja, ich frage es mich halt auch, weil also ich will dem Ganzen halt nicht nachgeben. Ich liebe es halt wirklich, einfach eine Verbindung zu Menschen zu haben. Ich bin auch eine extrem verkuschelte Person, aber in Berlin ist halt einfach das Leben so verfickt schnell, dass die Leute immer auf dem Hunt nach dem nächstbesten sind. Habe ich das Gefühl. Und so oft jetzt irgendwie ein Event oder dann neue Leute einer Person, die sie bereits kennen, irgendwie vorziehen, weil sie einfach was Neues suchen und einfach versuchen, dem Strom mitzuhalten, was so ich sehr schade finde.
Ist das immer so ein bisschen so dieser Dopamin-Rush, oder?
Mhm, stimmt. Und ich finde, man kann einfach so viel mehr aus Menschen rausholen. Das, Gott, das hört sich ein bisschen falsch an.
Als das Tafelsilber und die Bankdetails?
Nee, ich finde generell, dass Verbindungen zu Leuten einfach sehr viel schöner sind, wenn man sie öfter pflegt und sie öfter trifft. Man kann einfach viel schönere Momente noch aus Verbindungen rausholen. Wie wenn man jetzt, keine Ahnung, einmal einen schönen Moment hatte und dann direkt zur nächsten Person weiterläuft.
Ihr habt's gehört. Das ist das, was sich Gami für die Zukunft hier in Berlin wünscht.
Das und mehr Arsch.
Und das und mehr Arsch? Wie viel mehr Arsch?
Kolossal.
Okay. Badonkadonkarsch, okay. Dann wäre das auch geklärt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge mit euren Friends teilt. 5 Sterne beim Podcast-Dealer eures Vertrauens spendiert.
Und auf Yelp.
Und auf Yelp, auf jeden Fall. Attraction of the City. Und ja, wir sind raus für heute, oder?
Ja, ich würde mal sagen, wir sind raus für heute.
Bis bald, Rian. Ciao.
Bis bald, Rian.
You know what time it is. It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.